Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin, moin und herzlich willkommen zurück zum Knochenjob-Podcast. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas Stechmann aus Stade unterhalb der Elbe und meiner Wenigkeit Dennis Jacobs überhalb der Elbe. Wir beide sind Praxeneigentümer, schimpfen uns Heilpraktiker für Osteopathie und als ich diese Woche vor meine Praxistür gesteppt bin, musste ich mal wieder den ganzen Glanz von Altona wahrnehmen, weil es hat irgendjemand wahrscheinlich von Sonntag auf Montag wahnsinnig vor meine Praxistür gekotzt. Oh, und ich hatte eine riesen Pizza vor meinem Laden.
Pizza Fungi?
Ja, es war, glaube ich, so eine Art Dönerpizza, weil es waren noch richtig große, lecker, unverdaute Fleischbrocken. Es sah so aus wie diese Frikadellen, die du fertig kaufen kannst. Und die waren wie so eine Python wahrscheinlich irgendwie so runtergewürgt, runtergeschlungen worden, ohne sie zu zerteilen. Und dann genauso auch sind sie wieder rausgekommen, sodass ich wirklich ein Festmahl der Möglichkeiten vor mir hatte. Ich habe dann provisorisch mit meiner Gießkanne so ein bisschen diese flüssigen Anteile dieses Flatschens weggegossen sozusagen, genau, und den Rest haben tagsüber die Tauben erledigt, die haben sich an diesem Festmahl bedient und nachts hoffentlich ein paar Ratas. Und ganz so habe ich im Laufe der Woche zusehen können, dass dieser Haufen immer weniger wurde.
Ach so, jeden Tag so ein bisschen weniger.
Ja.
Also, ich würde dir empfehlen, dir lieber mal einen Kercher zuzulegen, damit du das da vernünftig machst.
Kann ja nicht sein, dass ich drum bin. Ich muss fairerweise sagen, es war jetzt nicht so, dass man drüber springen musste, um zu mir in den Laden zu kommen, aber es war definitiv auf der Bürgersteigseite zur Straße hin ein Riesenflatschen und ich bin nicht drauf angesprochen worden, aber es war, ich musste auf jeden Fall ein bisschen schmunzeln. Ansonsten legen die Leute auch immer ganz gerne irgendwie getragene Wäsche, Regenschirme, was weiß ich, Rucksäcke, was ich da alles schon irgendwie von meinem Laden da weggekratzt habe. Ich weiß nicht, was da.
Okay.
War leider nichts dabei bis jetzt, was ich annektiert habe und für mich privat genutzt habe, aber das war.
Vor nicht allzu langer Zeit wurde in deiner Nachbarschaft da beim Mercado in Ottensen, wurde ja auch irgendwie mal ein Rucksack mit richtig viel Bargeld drin gefunden. Also eine riesige fünfstellige Summe irgendwie.
Das ja, war wo, was, wo sind diese Rucksäcke, frage ich mich.
Sind diese Rucksäcke,
mit dem Am Drogen, Felde 91, Leute, da könnt ihr mal eure Sachen deponieren. Genau.
Machen wir 50-50.
Ja, das wird auf jeden Fall nicht an die große Glocke gegangen.
Ja, ich mal ein dicker Rucksack. Ja. Oder ein paar Ziegelsteine.
Ja, es ging dann noch weiter die Woche. Ich gehe ja immer, wenn ich mal zwischendurch eine Absage habe, gehe ich zum Friseur um die Ecke, wo ich so mich einfach reinsetzen kann und innerhalb von ein paar Minuten bin ich dann dran und irgendein random Typ oder irgendeine random Tante schneidet mir dann die Haare und es sind auch immer wieder neue Outcomes. Da ich aber so eine Strubbelfrisur habe, macht das am Ende des Tages nicht viel, weil ich am darauffolgenden Tag eigentlich wieder so aussehe wie eh und je. Und da habe ich mich nochmal abermals geärgert. Ich weiß nicht, ob du das Phänomen kennst. Du wirst dann ja eingepackt und mit Kreppband und es wird umgeschlagen und du kriegst ein Cape drüber und sitzt dann da und sollst hier hingucken und da und es wird stillgehalten und freigebürstet und mit dem Föhn der Nacken schön sauber gehalten und dann am Ende wird alles abgenommen und dann sagt er noch immer, beug dich mal vorne rüber und dann rasieren die nochmal den Nacken aus und alles purzelt in dein Shirt. Ich verstehe es nicht, warum man das irgendwie nicht anders regelt oder mit einem Saugefix das irgendwie rausholt oder was. Auf jeden Fall war dann der restliche Arbeitstag geprägt von Haaren, hinten in meinem T-Shirt und sowas hasse ich wie die Pest. Da werde ich wahnsinnig.
Das ist schwierig. Ich versuche das immer so zu timen, dass ich im Anschluss irgendwie zum Sport gehen und duschen kann oder irgendwie sowas.
Ja, smart.
Das ist echt unangenehm.
Smart, ja. Smart. Ja, ja, ich habe es jetzt auch noch nicht wahrgenommen, dass dann, es bleiben ja immer nur so Schnitthaare auf dem Haupt hängen, ob dass die dann irgendwie runterbröseln auf meine Patienten. Ich habe zumindest noch keine Beschwerden bekommen.
Ja, fast alles auf unsere Patienten schon aufgefallen.
Aber auch dieses Phänomen ist ja immer interessant. Man findet ja an sich selber auch immer komplett viele Fremdhaare und ich inspiziere die dann auch immer und frage mich, wo zum Teufel dieses lange schwarze Haar herkommt oder dieses kurze blonde Haar und sowas irgendwie. Hast du das nicht? Alter, ich rangel scheinbar mit den Leuten so eng, dass sämtliche Körperschuppen und Haare ausgetauscht werden. Um nochmal ein bisschen was Plastisches hier auch in den Podcast-Start reinzunehmen.
Ja, was ich halt häufig habe bei diversen so Knautschtechniken, dass die Haare halt auf der Bank liegen bleiben. Ne? Bei manchen so eher behaarten Männerbeinen, wenn man da die richtig durchackert, dann hast du da hinterher so richtig viele Haare drauf liegen. Musst erstmal so runterkehren.
Oder jeder kennt so die eine Person, die zu krass in die Sonne geht und dann immer am Schuppen ist und du arbeitest dich da an der Haut ab und hast hinter einen Schneeberg da liegen von Hautschuppen und musst eigentlich mit dem Staubsauger nochmal hinterher kärchern. Das kenne ich auch.
Ja.
Ja. Es ging noch weiter mit skurrilen Dingen in meinem Leben. Und zwar habe ich diese Woche das erste Mal eine Anfrage bekommen per E-Mail, ob ich mir nicht auch vorstellen könnte, ein Pferd zu behandeln als Osteopath.
Oh, Mensch.
Und da musste ich auch wirklich lachen. Und da habe ich kurz drüber nachgedacht, ob ich in der Lage wäre, einem Pferd gerecht zu werden, habe dann aber davon Abstand genommen und habe mich später mit einem Patienten darüber ausgetauscht, der Pferdebesitzer ist. Und der sagte, ja, wenn du deinen Stundenlohn verdoppeln willst, dann geh mal in Richtung Pferdeosteopathie.
Krass, ne? Ja.
Du musst nur zusehen, dass du die Besitzer befriedigst und dass du irgendwie bei dem Pferd was erzeugst, dass das Pferd kaut oder schmatzt oder sowas. Ich glaube, das ist ein Zeichen von Entspannung für die Tiere, wenn du das hinbekommst. Das muss auch gar nicht lange anhalten, aber dann bist du da der Guru und dann gehst du da bei 4, 5 bis 10 wohlhabenden Pferdeeigentümern rumgereicht und dann hast du es auch geschafft.
Ja, ja, das glaube ich auch. Schmierst dir vor, so ein bisschen Erdnussbutter unter die Lippe, dann hängt der Gaul da die ganze Zeit, die Mr. Ed.
Ja, genau. Und schön so eine Kiefertechnik andeuten und hast du was rein.
Ja, faszinierend. Hunde habe ich ein paar Mal behandelt, ist aber auch noch was ganz anderes halt irgendwie. Ne? Zu Hunden hatte ich immer einen sehr guten Draht. Ich bezeichne mich ja manchmal als Hundeflüsterer oder ich sage, dass ich Hunde beschwören kann, so wie Tommy Shelby bei Peaky Blinders. Aber Pferde ist ein ganz anderes Ding. Erstens die riesigen Biester und dann halt auch ganz anderes Wesen, ganz andere Körpersprache. Und ich glaube, auch wenn du da halt irgendwie nie was mit zu tun hattest, dann ist es auch nicht so leicht, da reinzukommen, so einen Zugang zu finden. Und ich denke, dass das die Besitzer dann auch checken.
Ja, ich glaube, wenn du nicht selber reitest, dann kannst du ja auch überhaupt von gar nichts tuten und blasen mitreden. Ich könnte da gar nichts zu sagen.
Du kannst den Steigbügel nicht von Tremse unterscheiden.
Ja, Alter. Ja, ich würde erstmal so wie Tama Hanken hinten am Schweif so ganz Thrust machen und.
Ja, genau. Also 3, 4, 5. Und dann kriegst du einen Hufeisen ab.
Ja. Ich habe im Krankenhaus damals mal eine Patientin gehabt in der Notfallaufnahme, die einen Pferdetritt kassiert hat und seitdem habe ich echt Respekt vor diesen Biestern, muss ich sagen. Obwohl es Fluchttiere sind, die können auch, ja, wenn die vorne hochgehen und mit ihren Vorderhufen die auf den Kopf hauen, dann ist der Kopf auch echt zweigeteilt. Also da gibt es
so ein Streitross.
Stories. Naja.
Ich habe häufiger Reiterinnen, meistens weiblicher Art, und da ist immer ganz interessant, was ist mit dem Pferd und so, ne? Also ob die Pferde auch behandelt werden oder ob die Pferde auch Probleme haben. Und diese Woche hatte ich auch eine, die sagte, ja, mein Pferd und ich, wir sind seit 8 Jahren Pech und Schwefel so ungefähr. Und komischerweise muss das Pferd anscheinend dieselben Probleme haben wie ich. Mm. Ja, komisch, ne? Wer beeinflusst da wen, ne? Wie du auf dem Gaul sitzt, wenn du schief bist oder wenn das Pferd schief ist oder der Sattel nicht richtig angepasst ist, dann scheint sich das so irgendwie durchzuziehen, so. Und eine Reitkollegin ist wohl auch Pferdeosteopathin oder sowas oder Humanosteopathin oder irgendwas in der Art und kennt sich mit beiden wohl irgendwie aus, ne? Und sagte das, ja, hier, da und was, da ist was los, da ist was los. Passt da, ein ziemliches Match.
Negativ. Genau diese Story kenne ich auch. Ich habe auch viele Reiterinnen in Behandlung, die sagen, ja, meine Trainerin hat gesagt, am Pferd liegt's nicht, du bist schief und deswegen laufen wir hier immer im Kreis oder was weiß ich, was die dann da machen. Ja. Und ich soll gerade gezogen werden, damit ich mit dem Pferd auch wieder besser klarkomme. Ja. Sollen sie machen. Ich verstehe den Sport nicht so tief, dass ich sagen kann, dass das was ist. Auf jeden Fall Team Pferdeosteopathie bin ich jetzt noch nicht geworden. Mal gucken, wenn mir irgendwann nochmal langweilig wird.
Ja, in 2 Jahren werde ich so eine Fortbildung an.
Werde ich so ein Influencer und thruste nur noch Pferde ein und mache eine große Instagram-Karriere, wie dieser eine Typ, der Schlangen und Giraffen und sonst was einrenkt.
Okay.
Der hat es auch echt geschafft.
Den hab ich noch nicht ausgecheckt, muss ich mal gucken.
Nee, noch nicht. Eine andere Alternative, um ein bisschen zeithasselig Geld zu verdienen, wäre die Möglichkeit, Kuscheltherapeut zu werden. Ich habe, glaube ich, da schon mal drüber gesprochen. Ich habe eine Patientin, die jetzt echt durchstartet und Kuscheltherapeutin ist. Das ist eine Ausbildung, die du machen kannst und du bietest, ich muss dazu sagen, mit Ausrufezeichen und Unterstrichen, ohne irgendwelche erotischen Hinterthemen, du bietest an, mit Menschen Körperkontakt auszutauschen und Nähe und Oxytocin-Ausschüttung und sowas zu produzieren, und das scheint ein dickes Ding zu sein, weil sie Kundschaft aus ganz Norddeutschland hat und aus Bremen und Kiel und sonst wo alle hinpilgern, um mit dieser Frau in den Armen im Bett zu liegen. Und einmal im Monat gibt es ein sogenanntes Gruppenkuscheln. Da entglitt mir leider schon mein Gesicht und ich versautes Stück hatte da irgendwie sonstige Ideen. Und da kommen dann tatsächlich so an die 20 Menschen zusammen und die beschäftigen sich 7 Stunden am Stück damit, Körperkontakt auszutauschen, machen dann so Übungen mit welchem Finger darf ich dich wo berühren und was macht das mit mir und so. Also alles auch meistens hochtraumatisierte Menschen oder Menschen, die alleinstehend sind oder PartnerInnen verloren haben oder weiß der Kuckuck was. Und ich freue mich total für alle Beteiligten, aber ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich da mal mitmache, um das einfach mal zu erleben. Aber ich glaube, es würde, glaube ich, nicht gehen. Nee.
Ja. Frage. Meinst du, wenn das jetzt richtig verbreitet wäre und es jetzt in jeder Ecke einen Kuscheltherapeuten gäbe, wären wir dann arbeitslos? Weil es heißt ja auch von uns, die Leute gehen zu Körpertherapeuten, auch weil sie berührt werden möchten. So, vielleicht manche bewusst, manche vielleicht unbewusst auch so. Mhm. Ja, gerade so Osteopathie, so eher sanfte, achtsame Körperbehandlung. So, bei dir vielleicht nicht, aber bei den meisten.
Ja, mit Sicherheit hätte das einen Einfluss. Und man sagt ja auch allen möglichen Therapeuten, egal aus welchem Metier nach, dass man ja auch nicht ohne Grund Therapeut wird. Meistens hat man ja auch so eine eigene Geschichte. Und die Psychotherapeuten haben durchaus häufig auch ein paar psychologische Themen in ihrer Vergangenheit vielleicht durchlebt. Und ich kann von meiner Seite aus sagen, dass ich früher viel beim Fußball sportlich verletzt war und dadurch halt schon viel mit Therapiewesen zu tun hatte und das dann irgendwie aufgegriffen habe. Und ein Grund, warum ich, glaube ich, auch nicht das Bedürfnis habe, zu einer Kuscheltherapie zu gehen, ist, dass ich den ganzen Tag hunderte von Menschen anfasse und Körperkontakt habe und Nähe habe und Haut spüre. Mhm. Und ich glaube, dass ich demnach befriedet bin in dieser Richtung und nicht das Bedürfnis habe. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn Hans-Jürgen, der im Archiv sitzt und den ganzen Tag kein Sonnenlicht sieht und nur Akten sortiert, dass der dann irgendwann nach einem halben Jahr sagt, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie ein Mensch sich anfühlt oder wie ein Mensch riecht oder wie ein Puls oder ein Herzschlag eines anderen Menschen funktioniert. Mhm.
Okay, ja, das kann sein. Mir geht's ein bisschen ähnlich. Ich glaube, am Ende des Tages habe ich auch oft meinen Körperkontakt und auch mein Laberpulver verschossen. Das ist dann alle meine Worte. Ich musste bei der Arbeit rausballern. Dann hätte ich gerne, ganz gerne mal meine Ruhe am Ende des Tages, was nicht immer funktioniert. Aber naja.
Ja, so sieht's aus. Aber das spricht für dich. Ich finde das gut. Das ist ein Zeichen, dass du Vollgas gibst an den Menschen und an Patienten und dass du auch alles von dir gibst, und das nehmen die Leute auch wahr. Und das, ich glaube auch tatsächlich, dass es viele Menschen gibt, die regelmäßig wiederkommen zu Behandlungen und dann manchmal auch fast wie auf dem Beichtstuhl sagen, eigentlich habe ich gar nicht so viel, ich wollte nur nochmal wiederkommen, es hat mir so gut getan und vielleicht könnten wir nochmal einfach das gleiche machen wie beim letzten Mal. Ja. So, ne? Patienten gibt es. Und da muss man mal immer ein bisschen sich hinterfragen, was steckt dahinter, aber ja, so what? Hauptsache die Zahlen, was los?
Können wir uns eine Scheibe von der Chiropraktik abschneiden, die ja sagen, regelmäßig zur Wartung, sie gehen ja mit ihrem Auto auch regelmäßig zur Wartung, Körper muss immer durchgeölt und durchbewegt werden. Ja. Das ich sag immer, wenn Cash ich habe so ein paar Patienten, die kommen alle 3 Monate so ungefähr, aber wenn du das halt über längeren Zeitraum machst, ich habe ja meine Praxis auch schon so ein bisschen, dann hast du alleine damit deinen Plan auf eine Art und Weise schon gefüllt, ne, mit Leuten, die alle 3 Monate mal vorbeikommen. Und eigentlich, ich bin immer froh, neue Patienten, neue Fälle, neues Erleben, hoffentlich dann auch schnell wieder loswerden, so. Das ist eigentlich immer das, was mich am meisten befriedigt. So, diese Dauerpatienten ist ja auch cool, so. Kennst die, kannst mit denen schnacken. Mhm. Aber, ja, so diese neuen Fälle, das interessiert mich eigentlich immer am meisten.
Grass is always greener on the other side. Den ganzen Tag nur neue Fälle und dann paar Nieten in Anführungszeichen dazwischen, dann ist es auch anstrengend. Dann freut man sich zwischendurch so auf Currywurst-Patienten, wo man mal einfach ein bisschen dummes Zeug labern kann und über den letzten Urlaub nochmal sprechen oder weiß der Kuckuck was, aber
richtig.
Die Mischung macht's, ja, du hast absolut recht. Ja, alright. Klassi, das war wieder eine bunte Woche in meinem Osteopathie-Leben. Jetzt wollen wir mal hier wieder back to business kommen. Wir haben eine Struktur uns vorbereitet und ich leite uns doch direkt mal in den Präpsaal. Wir preppen, wir schneiden auf, wir gucken rein und wir gehen heute mal ans Becken und heute geht es ein wenig knöchern zur Sache, beziehungsweise gelenkig. Und zwar schauen wir uns einmal die Symphysis pubica an. Ich sage ganz bewusst Symphysis pubica, weil der weitläufig benutzte Begriff Symphyse, bei dem die meisten Menschen sofort an diese Region denken, eigentlich irreführend ist, weil eine Symphyse haben wir an verschiedenen Stellen und deutet eigentlich gar nicht genau hin, wo wir anatomisch sind. Eine Symphyse ist ja gekennzeichnet durch 2 gelenkige, knöcherne Partner und eine dazwischenliegende Bandscheibe oder ein, in diesem Fall Diskus, eine faserige Knorpelplatte, die gegebenenfalls gallertig gefüllt ist oder einfach auch faserig durchzogen ist. Und so eine ovale Platte, die den Diskus interpubicus, haben wir in der Symphysis pubica.
Interessante Struktur, ne? So ein bisschen sowas Meniskoides vielleicht, obwohl das auch nicht so richtig ist, aber so ähnlich wie diese Bandscheibengeschichte, ne? Dass wir da mehrere Strukturen im Körper haben, wo sich so ein Gewebe aufbaut. Und da halt nur die eine. Im Rücken haben wir da jede Menge von. Da vorne nur die eine.
Ja, ist funktionell unmittelbar mit den beiden Iliosakralgelenken hinten verbunden. Das ist den meisten Therapeuten klar, hoffentlich. Und wenn man von oben drauf guckt, bildet das Becken ja einen Ring und vorne haben wir eine Symphyse, die durchaus bewegen kann, die auch Kräften ausgesetzt ist. Da komme ich später nochmal drauf zu. Aber eigentlich relativ starr und fest ist und Stabilität bietet. Wir haben ein Ligamentum pubicum superius oben drüber laufen, 1 unten drunter. Wir haben eine bandartige Verbindung hinten zur Blase und fast sternförmig angeordnet viele Muskeln, die von dieser Region abgehen oder dort ansetzen und dieses Gelenk in verschiedene Situationen bringen. Biomechanisch ist die Symphyse in verschiedenen Lebenssituationen, verschiedenen Ereignissen auseinandergesetzt. Wenn du einfach nur gerade stehst, drücken die beiden Hüftgelenke, deren Pfannen die Ossa coxae quasi bilden, drücken quasi den oberen Bereich der Symphyse ein bisschen zusammen. Du hast also quasi wie so eine kleine Dachbewegung und kriegst Kompression oben auf das Gelenk. Während wenn du gehst, ist diese Symphysis pubica gewissen Share- und Rotationskräften auseinandergesetzt. Das Standbein fixiert das eine aus Coxae und das Spielbein schwingt und rotiert und somit hast du eine gewisse Share-Komponente. Und wenn du sitzt, sitzt du auf deinen beiden Sitzbeinknochen, die nach unten hin am Becken das Ganze beenden. Und wenn du da sitzt, komprimierst du das Gelenk in Gänze. Und das hat natürlich auch für verschiedene medizinische Situationen eine Relevanz. Das heißt, wenn es Menschen gibt, die in diesem Bereich Probleme haben, lohnt es sich durchaus nochmal zu eruieren und zu erfragen, in welcher Situation treten die Schmerzen auf oder was triggert das Ganze? Und man kann dann in dieser Region vielleicht nochmal auf die Suche gehen, ob vielleicht das Gangbild eingeschränkt ist oder ob doch eher im Sitzen oder im Stehen die Struktur ein Problem bereitet und demnach oder darauf reagieren. Du hast ansonsten über zum Beispiel die gerade Bauchmuskulatur, Rectus Abdominis, die von oben ankommt und mit einer relativ faserigen, derben Aponeurose da langzieht, quasi eine Weiterleitung der Kräfte, die dann in den Adduktoren an der Innenseite des Oberschenkels, Adductor Longus rechts und links, ein bisschen weitergeführt wird. Dann hast du einen direkten Kontakt zum Beckenboden und bei vielen Rotatoren und anderen Muskeln, die da halt so ansetzen, auch noch irgendwie unmittelbaren Einfluss. Von da aus Knöchern von den beiden Hügeln, also du hast auf der Symphyse oben so leichte Erhebungen wie Tuberculi. Da geht es dann in so ein Tal an Knöchernes, was jetzt die Lacuna Vasorum bildet. Da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Eine Lücke, die Blutgefäße, Nerven und Lymphbahnen führt. Ich persönlich behandle sehr gerne den Rosenmüller-Lymphknoten, der relativ nah an der Symphyse sitzt und meiner Meinung nach in diesem Kanal sich durchaus etwas gemütlich machen kann und versuche den immer so ein bisschen hin und her zu squeezen, damit der ein bisschen Bewegung bekommt. Und ja, sonst beliebt natürlich Dinge wie die Shotgun-Technik, um die Symphyse zu behandeln, hinter die Blase zu gehen, Platz zu machen zwischen Blase und Symphyse und so weiter und so fort. Hast du schon mal Probleme mit deiner Symphyse gehabt?
Oh ja, hatte ich tatsächlich auch, ja. Das beeindruckendes Erlebnis. Ich habe auf dem Rücken gelegen und so einen Move gemacht. Den gibt es, glaube ich, im Kung-Fu oder auch im Breakdance. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Ich habe immer Wirbelwind gesagt. Du liegst auf dem Rücken und machst dann so einen Spin mit beiden Beinen, sodass du in den Kniestand kommst. Das ist jetzt irgendwie schwer vorzustellen. Yeah, aber ich weiß, dass in Kung-Fu-Filmen sieht man das öfter, im Breakdance. Oder in Matrix sieht man das auch. Da macht Neo das auch. Und da habe ich das gedacht, Alter, was ist da denn jetzt passiert? Bin ich kurz erstaunt gewesen. Weitergemacht, durfte mir nichts anmerken lassen. Und seitdem, oder dann war es eine Zeit lang, dass es instabil war und immer bei Adduktorenanspannung. Ich probiere es gerade mal aus. Ne, jetzt nicht. Aber dann immer kleines Ploppen. So. Mhm. Ja, das heißt, irgendwie das die Symphyse dekoaptiert. Das kennen viele von uns so. Ich habe auch ein bisschen rechtes ISG immer mal wieder etwas lockerer, ist mein Eindruck. Und das ist insgesamt der Beckengürtel. Es wird auch immer gerne vom Pelvic Girdle Syndrom oder Pelvic Girdle Pain gesprochen. Also Beckengürtelschmerz sowohl vorne als auch hinten. Und wir Männer haben ja eher eine festere Symphyse, noch fester als Frauen, insbesondere nochmal im Vergleich zur Schwangerschaft dann auch. Mhm. Und dennoch kann das auch Probleme bereiten da bei uns. Ja, ja. Und das ist, und bei Athleten ist es ja auf jeden Fall auch verbreitet, ne, dass da halt auch eben so Leistenschmerz, Schambeinschmerz, teilweise auch so ein Füßenschmerz eine Rolle spielen kann. Ich würde aber auch nochmal, wo du jetzt beim Prep-Saal, da bei den geraden Bauchmuskeln warst, da habe ich mir nochmal so ein bisschen Studien angeschaut, die geguckt haben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man während der Schwangerschaft halt eben Beckengürtelschmerz oder vor allen Dingen halt, ja, Schambeinschmerzen oder einer Schambeinfuge Schmerzen haben kann. Und je nach Studienlage heißt es so 20% bis zu 50% durchaus auch, ja, dass man das in der Schwangerschaft entwickeln kann. Und es gibt einen Zusammenhang, ob man Schmerzen nach der Geburt vor allen Dingen auch noch weiter hat, je nachdem wie groß oder ob es eine Erweiterung der Symphyse gibt. Ne? Die geht ja auf, ne, durch Progesteron, aber auch durch dieses Relaxin, was die Bänder geschmeidig macht während der Schwangerschaft und auch noch hinterher. Und es gibt schon so ein Verhältnis. Also wenn du eine Diastase quasi oder wenn der Symphysenabstand vergrößert ist, dann hast du eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1,6, dass du da Beckengürtelschmerzen hast. Aber noch mehr scheint es bei dieser Rektusdiastase zu sein. Ne? Das kennen auch dann viele Leute, wenn die Bauchmuskeln, die geraden Bauchmuskeln während der Schwangerschaft auseinandergehen, was sie auch tun sollen, tun müssen, aber dann halt nicht mehr zusammengehen. Das ist ja auch so ein Ding, wo immer sehr viel drüber gesprochen wird. Vor ein paar Jahren hieß es, ja, du darfst auf gar keinen Fall die geraden Bauchmuskeln trainieren, du musst die schrägen, dann hieß es, du musst die schrägen, du darfst nicht die schrägen, du musst die geraden trainieren und so. Ja, jetzt scheint anscheinend Konsens zu sein, du solltest die trainieren, egal welche, beides funktioniert ungefähr. Ja. Und naja, beides hat einen Einfluss darauf, ob du halt danach Symphysenschmerzen entwickeln kannst. Und interessant auch, was es noch so an Risikofaktoren gibt, Symphysenschmerz zu entwickeln, jetzt nochmal wieder Bezug auf Frauen und auch in Bezug auf Schwangerschaft, ist BMI, der Body Mass Index, ob du übergewichtig bist, auch schon vor der Schwangerschaft. Also je höher das Gewicht da ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, da Schmerzen und Probleme zu entwickeln.
Auch könnte, noch, könnte ich mir bei Männern auch vorstellen, die da diese berühmt-berüchtigte Kanonenkugel vor der dem Bauch tragen und das Ganze zieht nach vorne unten und du arbeitest mit der Aufrichtung dagegen, da kommt schon Stress auf das Gelenk, das glaube ich sofort.
Ja, ne? Ja, genau. Du hattest ja erwähnt, es gibt Stress in verschiedenen Positionen und auch diese typische Gehen macht dann vielen Leuten Probleme. Oder halt auch der Einbeinstand, dass das auf einmal nicht mehr geht. Und wenn es richtig schlimm ist und Schwangerschaften oder danach, ist es ja manchmal so, dass auch das Umdrehen im Bett, das höre ich auch wirklich sehr oft von den Frauen, dass das alleine schon echte Probleme bereitet. Wenn du dich auf die Seite drehen willst oder dann auf dem Rücken und so, oh, jedes Mal ein Riesenakt und du weißt gar nicht, wie du das machen sollst, wünschst dir irgendwie ein Seil oder so einen Haltegriff hier im Krankenhaus, dass du dich da so hochziehen kannst. Mhm. Ja, genau. Und auch noch harte körperliche Arbeit ist auch ein Risikofaktor. Bei Frauen ja nicht so sehr verbreitet wie bei Männern. Nein, das stimmt nicht. Insbesondere so fliegerische Berufe, die buckeln ganz schön. Das muss man nicht lassen dafür.
Mehr als du, Alter.
Ja. Ja. Okay. Ja, doch, ich glaube schon. Pflege ist ein härterer Job als Osteopathie. Ja. Frühere Episoden von Rückenschmerz oder von Beckengürtelschmerz und natürlich auch immer wieder das Psychosoziale.
Ja, ist natürlich auch ein schambehaftete Region. Wir hatten ja schon mal die Diskussion vor einiger Zeit, ob man überhaupt noch Schambeingelenk sagen sollte. Irgendeine Hörerin hat uns da mal drauf hingewiesen. Da bin ich ehrlicherweise aus allen Wolken gefallen. Das wird mir jetzt auch noch verboten, das zu sagen. Und daran muss ich mich immer wieder erinnern, wenn ich meinen Patienten irgendwas erkläre und dann vom Schambeingelenk spreche. Aber auf Patientenschaft, die wahrscheinlich sowieso immer wacker damit zu tun haben, mir überhaupt zu folgen bei dem, was ich da den ganzen Tag so an Erklärungen raushaue, ist es noch nicht negativ aufgefallen, dass ich Schambeingelenk gesagt habe.
Ja, den Begriff kennen die meisten Leute, ja, ja.
Genau, Symphyse ist dann schon auch irgendwie manchmal nicht so klar, zumindest bei Menschen, die mit Kindern und Entbinden und Schwangerschaft vielleicht nichts zu tun haben. Die anderen haben es meistens schon mal irgendwie gehört. Und prädestiniert für so eine sogenannte Osteitis pubica, also so eine Schambeinentzündung, sind natürlich auch diverse Sportarten, gerade Laufsportarten mit härterer Erschütterung, wie zum Beispiel Fußball, wo du dann auch über die Adduktoren und über die Bauchmuskulatur starke Scherkräfte und Züge auf dieses Gelenk bekommst bei Schüssen und bei Sprinten. Da ist es immer so ein Wabonspiel, wie viel Power sollte man da runternehmen und wie stark sollte man an der Elastizität arbeiten, weil das auch ein Stück weit zu Lasten der Performance geht. Mhm. Und wie viel kann man dem Gelenk tatsächlich zumuten? Also beim Fußball ist es tatsächlich so, dass das häufig eine der neben dem Kreuzbandriss und die Syndesmoseverletzung oder ein Sehnenausriss, das sind schon so Klopper, die Leute meistens relativ lange raushauen. Ich weiß noch, Mario Götze hatte das, oder Marco Reus, irgendwie so ein Spieler hatte das mal, und da drohte sogar kurzfristig das Karriereende. Das hat man dann aber wohl irgendwie wieder gedeichselt bekommen. Und auch ich habe schon in der Behandlung von diesen Symphysenschmerzen mit ganz vielen interdisziplinären Leuten bei einigen Fällen rumgedoktert und gemacht und getan und wirklich alles Mögliche freigekratzt und bearbeitet. Und ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, das, was der Person dann half, waren zwei Nadeln in den Rectus Abdominis, also Dry Needling, und er sagte, die Nadel hat gezuckt, die ist fast wieder rausgeflogen, es tat so höllisch weh, es war bitter, aber danach war Ruhe im Karton. Also irgendwie schien da die Spannung von der Bauchmuskulatur zu starken Reiz auf die Knochenhaut gegeben zu haben, und das ist ja das, was in dieser Region dann auch weh tut. Der Knochen selber tut ja bekanntlich eigentlich nicht weh.
Ja.
Es sei denn, du hast einen Knochen Bone Bruise, also so ein Knochen, ja, in dem, das ist natürlich nochmal eine andere Kiste. Ja.
Deswegen finde ich diesen Begriff auch Osteitis pubis auch immer schwierig, so wie eine Epicondylitis und so, weil das irgendwie schon immer so impliziert, ja, der Knochen ist da entzündet oder so. Ja, das sind immer diese unspezifischen oder vermeintlich spezifischen medizinischen Begriffe, die halt irgendwie da irgendwie dem auch nicht gerecht werden. Und deswegen in der Rückenschmerzforschung quasi ist man ja dann so einen Schritt weiter, dass man die Begriffe unspezifischer benutzt und dann halt eben sagt, Pelvic Girdle Pain, also irgendwo Schmerzen im Beckengürtel, was jetzt einfach sehr diffus ist, aber nun ja, ne, du kannst es halt ganz häufig irgendwie nicht so ganz genau einordnen und dementsprechend müssen wir dann halt so funktionell arbeiten. Gut für uns, da kommen wir dann wieder ins Spiel.
Ja.
Und Thema Bauchmuskeln, aber auch Übergang in Adduktoren, da ist die Symphyse sehr interessant, weil das halt auch so eine, es gibt dort in der Region so eine Kontinuität, wenn wir uns das nochmal vorstellen, so diese schrägen Bauchmuskeln, die jetzt zum Beispiel von der rechten Seite runterkommen und dann in die die Vagina des, also in die Scheide des Muskels, des geraden Bauchmuskels da einschlagen. Mhm. Mein Gott, heute schwierig. Und dann aber auch zur anderen Seite übergehen, dass wir da so eine Überkreuzung haben und auch bei diesen Überkreuzbewegungen, die halt völlig normal für uns sind. Jeder Schritt ist ja eine Überkreuzbewegung oder halt beim Fußball eben das Schießen, dass sich da halt einiges kreuzt im Bereich der Symphyse und dass wir da halt eben diese Muskelketten auch kennen sollten. Übergang, Bauchmuskulatur in die Adduktoren auf der eigenen Seite, aber auch in der kontralateralen Seite. Das finde ich da immer ganz wichtig und das ist halt eben auch ganz interessant zu schauen, wie sind so die Verschraubungen im Körper. Die meisten Osteopathen kennen dieses Zink-Pattern oder die Diaphragmen, wie die halt irgendwie aufgebaut sind. Aber auch unabhängig von diesen Diaphragmen ist es immer ganz wichtig, wie so die Bauchmuskulatur oder die Rotationsfreiheiten im Körper so sind. Das schaue ich mir dann immer gerne an, weil, wie du vorhin schon sagtest, manche Fälle kann man gut lösen. Einige sind aber auch echt schwierig gewesen. Ja, gerade mit Athleten halt, die immer wieder was machen. Und es heißt auch immer wieder, dass diese, ja, Osteitis pubis als Overuse Injury bezeichnet wird. Also halt einfach immer wiederkehrende Belastungen, sei es jetzt sportlicher oder gewerblicher Art. Also das, und solche Dinger sind manchmal schwierig, wie wir es auch vom Tennisellenbogen halt irgendwie kennen oder von der Läuferferse oder so, die nicht immer einfach so zu lösen sind.
Gewerbliche Art, das klingt ein bisschen nach.
Ja, ich hab auch,
Aber ja, ich verstehe. Ja,
was hast du da?
Ja, alles gut, alles gut. Auch ja, das weiß, ist auch eine Belastung, muss man auch ganz klar sagen.
Ist auch eine Belastung, aber hallo, den ganzen Tag.
Heavy Arbeit.
Kriegst du nicht nur Kopfschmerzen von, wenn du das ganze Tag machen musst.
Ja. Worüber ich immer auch gerne gehe, was ja durchaus so ein Thema ist, was manchmal noch stiefmütterlich behandelt wird, ist der Beckenboden tatsächlich. Und du hast über die Schambeinknochen, die dann zum Sitzbeinhöcker ziehen, hinten dran ja diesen Alcock'schen Kanal, wo der Nervus pudendus auch noch mit langläuft. Auch da habe ich den Eindruck und die Erfahrung gemacht, wenn du diesen Bereich dir mal vorknüpfst und diesen Nerv in diesem Kanal versuchst, ein bisschen zu mobilisieren, dass der gut leiten kann, das hat auch immer einen positiven Einfluss auf die Symphyse und beziehungsweise über den Beckenboden, dass du dann von hinten weniger Spannung hast. Und meiner Meinung nach der absolute Oberklassiker, fast bei allen Menschen irgendwo was zu finden, ist die Verbindung zwischen Blase von hinten und Schambeingelenk. Da kriege ich immer große Augen präsentiert, wenn ich da mich dazwischen quengel, sage ich mal, und ein bisschen Platz schaffe, meistens verbunden mit Harndrang, dann erkläre ich immer vorher schon oder parallel, dass das jetzt nur mit den Druckrezeptoren der Blase zu tun hat, aber manchmal auch tatsächlich nach durchgemachten repetitiven Blasenentzündungen gibt es da Verklebungen, Adhäsionen, auf jeden Fall, sagen wir mal, Rigiditäten und relativ viel Schmerz kann aus dieser Region auch als verkappter Schambeinschmerz interpretiert werden.
Die Blase ist tatsächlich ein Organ, die ich sehr lange ignoriert hatte irgendwie. Irgendwie, weiß ich nicht, war mir das immer zu, wenn ich sagen intim, aber irgendwie auch zu blöd, da so reinzugehen, so wie du das eben beschrieben hast. Ich nehme an, dass du es in Rückenlage häufig machst.
Ja, ne? Angestellte Beine.
Ja, genau. Ja, und ja, jetzt habe ich das mal wieder so ein bisschen rausgeholt und mir angeguckt bei diversen Sachen im Beckengürtel vor allen Dingen und habe das nochmal wieder mit in meinen Plan mit reingenommen. Frage nochmal, es heißt ja immer so ein bisschen im osteopathischen Narrativ, dass die Blase ganz oft für Rückenschmerzen verantwortlich ist. Wie siehst du das jetzt so mit deiner jetzt so ganz persönlichen Erfahrung? Siehst du das mehr so bei diesem vorderen Problemchen oder auch wirklich bei tief unten sitzenden Rückenschmerzen?
Bin ich immer dabei. Ich würde bei der Blase durchaus eher im Schnitt auf ventrale Beschwerden und Adduktoren und Hüftthemen gehen. Und bei dem Douglas-Raum, also eine Etage dahinter zwischen Gebärmutter und Rektum oder respektive Prostata und Rektum, das ist für mich eher so ein Thema für ganz tief sitzenden sakralen Schmerz, also auch gar nicht so in Höhe L4, L5, sondern wirklich, wo die Leute so neben der Po-Falte so tief runter in den Rücken zeigen, sagen, da ist es meistens auch eher etwas zu einer Seite hin orientiert. Selten zeigt mir da ein Mensch wirklich auf das Sakrum, auf das Kreuzbein hinten gerade drauf. Sprich, dann sind wir auf Höhe der Iliosakralgelenke und da ist halt vorne die Delbert-Faszie, die sämtlichen Beckenorgane mit verbindet und da kannst du definitiv die Blase mit dabei haben, die das ganze System ins Wanken bringt, aber da sind eher die Strukturen meiner Meinung nach, die direkt vom Promontorium, also von der Vorderseite des Sakrums organisiert sind, für verantwortlich.
Ja. Und dann noch die Frage nach den osteopathischen Dysfunktionen. Wir haben ja so dieses, es gibt ja diverse Modelle, aber es gibt ja dieses Beckenmodell nach Mitchell, was halt eben nicht nur Ilium anterior, posterior, sondern auch Outflare, Sacrum links, rechts, 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 links, links und so weiter unterteilt, Flexion, Extension, einseits, beidseits und so weiter. Und für die Symphyse, da habe ich nochmal in das Buch reingeschaut von unserem Interviewgast Guido Mehrt, der das Buch geschrieben hatte, das Becken aus osteopathischer Sicht, könnte man sagen Klassiker und Bestseller auf jeden Fall auch. Und da wurden halt dann diverse Sachen auch nochmal bei der Symphyse unterschieden. Ne? Klar, Symphyse inferior, superior, also ein Ast steht halt erhöht auf der einen Seite. Oder auch beschrieben in Inflare, Outflare und halt eben dann auch häufig mit dem Becken. Ne? Wenn wir uns das vorstellen, das Darmbein des Ilium wäre jetzt auf der rechten Seite nach vorne gekippt, nach anterior, die Sips hinten steht ein bisschen höher. Dementsprechend könnte es ja sein, dass es dann halt in der Symphyse in Inferiorität steht, also dass eine Stufe nach unten ist. Oder halt auch eben nicht, ne, dass es vorne gerade ist, hinten halt eben nach hinten gekippt und so weiter. Ist so ein bisschen denkbar, ne? Und da kommen wir wieder so ein bisschen ins Schwimmen. Also es gibt diverse Studien beziehungsweise Fallbeispiele, wo halt gezeigt wird, viele Leute sind da nicht gerade. Das sieht man in Röntgenbildern, kann man das ja auch sehen, dass bei ganz vielen Leuten da eine kleine Stufe drin ist oder so. Oder Symmetrie seltener ist als Asymmetrie, könnte man auch sagen. Aber dann halt eben wieder mal so das Ding, ja, ist da Beweglichkeit drin oder nicht und so. Und ich erinnere mich dann auch an eine Anekdote von einer Chirurgin, bei der ich mal Chirurgieunterricht hatte und es geht ja auch bei schweren Traumata, gerade bei starken Autounfällen oder so, um halt Beckenfrakturen, ne, wo hinten Instabilität ist, Sakrum kann gebrochen sein. Aber was die auch immer gucken wollen, ist halt eben eine Symphysensprengung, dass die richtig aus, ne, auseinandergesprengt ist und so. Die hat uns einmal so kurz, hatte diese Chirurgin uns so eine Untersuchung gezeigt, was die im Schockraum machen, wenn da Leute angeliefert werden von einem schweren Autounfall. Hat sie das so an mir gezeigt, wo man da wo irgendwie so kurz drückt. Und dann hat die mir auf diese Füße gedrückt. Mit so zwei spitzen Fingern ist mir fast die Augen rausgekommen. Und okay, so wird da also raufgedrückt und so wird da halt getestet, ob da eine Instabilität ist oder so. Ja. Und dann, naja, ne, die sind dann eher fürs Grobere. Die müssen das ja dann unter Umständen auch wieder zusammenschrauben. Das gibt es ja durchaus auch chirurgische Fixationen da. Und wir sind dann wieder so ganz unterschwellig da unterwegs und machen so ein bisschen hier, ein bisschen da. Ja, aber
ein bisschen hier, ein bisschen da.
Ja, ja, ist ja so.
Hex, hex.
Und tsching, tsching. Und dann, ja, ist immer ein bisschen die Frage, ob wir es übertreiben. Also bei anderen Gelenken, bei Wirbelgelenken, da gibt es ja auch dann diverse Modelle, dass der in EFSR steht und so weiter. Da ist ja momentan so State of the Art, dass man das, diese Positionsstellung nicht unbedingt so beachten sollte und vor allen Dingen auch nicht davon ausgehen sollte, dass wir da mit unseren Manövern diese Positionsstellung, diese Asymmetrie dann wieder hinterher beheben. Das ist ja momentan so out auf aus der Mode gekommen.
State
so.
Of the Art, ja.
Ja, State of the Art, genau. Und bei der Symphyse stelle ich mir dann die Frage, erstens das auch, ne, dieses Inferior, Outflare, Inflare und so weiter. Aber sollten wir da nach Beweglichkeit gucken? Weil das ist ja sonst das, was man jetzt ja an den Wirbeln macht. Dann guckt man halt, sind die beweglich oder nicht? Passen die zum Rest oder passen die nicht zum Rest? Und die Symphyse sollte ja eigentlich nicht beweglich sein. Ne? Mhm. Und dann halt auch die Frage mit unserer guten alten Shotgun-Technik, wo wir die zum Explodieren bringen. Wollen wir da wieder Flüssigkeit reinbringen, also die wieder schön geschmeidig machen, oder soll die halt fester werden?
Good point. Also habe ich jetzt keine Pauschalmeinung zu, spontan.
Hast du keine Gedanken gemacht, nicht wahr?
Spontan würde ich sagen, ähnlich wie du es gerade schon formuliert hast, wir müssen mal wegkommen von der Idee, dass Gesundheit immer Symmetrie bedeutet. Wer bin ich, dass ich dann man Einfluss drauf nehmen muss, dass der Mensch in dieser oder jener Position funktioniert. Vielleicht hat es sich einfach auch übers Heranwachsen so gebildet, dass eine Hüftgelenkspfanne vielleicht etwas anders ausgeprägt ist als die andere und es gibt so eine Art Dysplasie und darüber hat sich das Becken so ein bisschen arrangiert und eigentlich funktioniert es in sich. Und jetzt gibt es aber vielleicht ein anderes Problem, was dazu führt, dass man in der Schambeinfugenregion gerade Schmerzen hat. Demnach würde ich natürlich immer den Gesamtkontext mir anschauen und fragen, wo kommt der Mensch her und ist der jetzt traumatisch bedingt, ist da was passiert, also Symphysensprengung nach der oder während der Entbindung ist ein No-Brainer, da versuchen wir irgendwie wieder Stabilität reinzubekommen, aber wenn ein Mensch ein Leben lang weiß ich nicht, mit einer Beinlängendifferenz und einer Schuherhöhung oder mit Prothesen schon seit ewigen Zeiten durch die Gegend flitzt. Warum muss ich jetzt derjenige sein, der die Symphyse wieder beweglicher macht? Ich versuche einfach nur, das Setting so zu schaffen, dass der Körper das am besten selber schafft. Das heißt, ich versuche alles, was sich für mich irgendwie fest oder unbeweglich, ist jetzt ein bisschen kontrovers formuliert, also alles, was so ein bisschen adhesiv rüberkommt oder was wo ich das Gefühl habe, hier ist eine im osteopathischen Sinne pathologische Veränderung da, irgendeine Kompensation oder hier ist eine Rigidität oder hier fühlt es sich nicht so an, wie der Körper es eigentlich gerne hätte. Es ist aber dieser Zustand gerade. Daran versuche ich was zu ändern, aber ich bin jetzt nicht da, ich gehe jetzt nicht mit dem Zentimetermaß daran und versuche die beiden Symphysenschenkel wieder auf eine Höhe zu bringen. Geschweige denn, dass ich in der Lage bin, durch osteopathische Techniken jetzt die ganzen Stufen da so rauszuholen, ist mir jetzt persönlich noch nicht so häufig untergekommen, dass man da irgendwie schalten und walten kann, wie man will und sich das Gelenk so zusammenbauen kann, wie man das gerade will. Also du kannst ein bisschen drumherum doktoren, aber also es gibt ja diese Chicago-Technik zum Beispiel, wo du über die Darmbeinschaufel versuchst, Beckensituationen zu verändern. Das habe ich in meinem Leben schon mehrfach probiert, aber so eine wahnsinnige Veränderung und Outcome hatte ich dadurch noch nicht.
Ja, knifflige Technik auf jeden Fall. Ja.
Ja. Also Thema von daher Versorgung optimieren, das Gefühl entwickeln, was braucht diese Region gerade, das kreieren und mal abwarten, was der Mensch dazu sagt. Das wäre jetzt meine Antwort dazu.
Okay.
Schön ja. Die Schweiz gemacht wieder.
Ja, genau. It depends. Das ist ja sehr individuell bei uns.
Ja, ja. So. Ja, kann ich mal aus allem rauslabern. Das ist ganz gut.
Ganz genau. Ja, ja. Ja, es ist kompliziert auch immer. Ja, Frage Aktivität. Das müssen wir ja auch zusehends fördern in der Osteopathie. Proaktivität von Patienten. Hast du da irgendwie Lieblingsübungen oder so? Also, ich weiß nicht, ob die Kopenhagen Planks heißen, aber es gibt diese Seitstützplanks, wo du dich auf der Seite halt abstützt und dann nimmst du das obere Bein, wenn du dich auf der rechten Seite abstützt, das linke Bein und legst, stützt dich damit halt auf einer Bank ab, sodass man halt in der Luft hängt und die Adduktoren auf dem einen Bein, auf dem linken Bein ab und anspannt. Mhm. Das wurde mir von so ein paar Fußballern und auch von so einem Trainer so erzählt, dass sich das ganz gut verbreitet hat. Habe ich mal ausprobiert, ist auf jeden Fall eine ordentliche Geschichte. Ne? Da hast du halt eben, wie ich auch finde, smart wieder Spannung der Adduktoren von einem Bein, aber auch vom anderen Bein so ein bisschen, übergehend in die Bauchmuskulatur, wie man es bei Planks halt hat. Und finde ich eine ganz coole Übung. Ist halt für einige Patienten, mit denen ich das so dann gemacht hatte, ein bisschen zu wild natürlich, ne? Gerade wenn es um das Thema Instabilität geht oder vermeintliche Instabilität oder wenn es halt einfach so stark gereizt ist, dass das gar nicht geht, ne? Das ist so ein Ding. Aber ja, grundsätzlich Training der Bauchmuskeln oder der hüftumliegenden Muskulatur, gerade dann auch manchmal so die Rückseite, so Gluteus, unterer Rücken, wie so dann beim Kreuzheben zum Beispiel. Oder wo ich auch ein Fan davon bin, immer schön, also dann wiederum weg von der Kräftigung, aber so ein bisschen Detonisierung und Entspannung der Adduktoren, wenn man über eine Faszienrolle so schön rüberrollt ist. Ja, das mache ich eigentlich auch ganz gern.
Ich finde immer alles Mögliche, was übers Hüftgelenk passiert, Rotationsbewegungen im Hüftgelenk, seitliches Abspreizen, hin und her pendeln wie so eine Uhr, Standwaage. Das arbeitet hauptsächlich in anderen Strukturen, hat aber immer einen Einfluss mit auf die Symphyse, finde ich ganz elegant. Und so eine Übung, die man so klassischerweise auch für Low-Back-Pain-Patienten mitbringt. Du stellst den Menschen seitlich auf eine Treppenstufe ein, Bein ist im Überhang, Becken steht parallel, du lässt das Standbein-Knie durchgedrückt und lässt dann die schwingende Beckenseite langsam nach unten hinkommen und ziehst es dann aktiv wieder hoch, sprich du hast eine Aktivierung von den kleinen und mittleren Gluteen und hast darüber auch eine Bewegung in der Symphyse, ein bisschen diese Scherkraftsituation im Gang, finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, die da auch die Einfluss auf die Mobilität dieser Symphyse haben kann. Oder aber in Rückenlage und selber mit den Fingern mal zwischen Symphyse und Blase gleiten und da mal so ein bisschen verweilen, tief dahin atmen, die Blase ein bisschen anlupfen. Als händische Technik finde ich eigentlich auch ganz gut, um diesen Bereich mal so ein bisschen zu lösen. Mhm. Ansonsten alles, was Übungen irgendwie mit einem kleinen Ball zwischen den Knien, dass du ein bisschen die Adduktoren anspannst, dann kriegst du ein bisschen Kompression drauf und dann mit dieser Kompression Rückenlage vielleicht ein bisschen in die Rotation der Lendenwirbelsäule gehen und dergleichen, dann hast du die verschiedenen Formate. Wir hatten vorhin die Biomechanik genannt, also am besten sprichst du die Symphyse auf allen möglichen Bereichen an. Ich glaube, das wäre am physiologischsten.
Ja, klingt gut.
Herr Welt. So viel zum Thema Symphysis pubica.
Richtig.
Ich will kurz einen Kaffee trinken.
Das machen wir.
Bis später.
Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnungen entgegennimmt oder auf Überweisungen Rechnungen erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniskus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniskus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniskus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniskus. Da sind wir wieder nach der Pause. Dennis hat sich einmal erfrischt, einen kleinen Espresso für die Nase geholt. Jetzt kann er wieder labern. Ich bin ja dafür bekannt, dass ich ganz gerne mal auf Kongresse fahre und es gibt ein paar interessante, wo wir bei dem Thema Pelvic Girdle Pain waren. Es gibt ja immer diesen großen Weltkongress of Low Back Pain und seit kürzerem heißt er auch immer Congress of Low Back Pain and Pelvic Girdle Pain. Der ist leider erst nächstes Jahr und zwar im November auch erst. Also ist noch ein bisschen Zeit. November 2. bis 5. 2026 und der ist wieder in Europa. Oft wechselt sich das ab, immer einmal in Europa und dann wieder woanders auf der Welt. Und zwar in Porto, in Portugal.
Schöne Stadt.
Angenehme Stadt, schöne Stadt. Du warst schon mal da. Ich habe es noch nicht dahin geschafft, aber das würde ich mir durchaus mal vornehmen. Interessant ist, dass seit mehreren Jahren da auch immer wieder wirklich Faszien eine große Rolle spielen. Also auch wirklich eines der Top 3-4 Themen. Gerade beim letzten Jahr oder beim letzten Mal soll es so gewesen sein, dass das halt einfach ein großes Ding war. Und es ist ein cooler Kongress, sehr wissenschaftlich, muss man sagen, aber es ist eine offene Atmosphäre. Man kommt da ganz gut ins Gespräch und fand ich mal sehr gut organisiert. Wo wir über Kongresse auf portugiesischem Boden sprechen, wo ich sehr gerne hin will, ist Ende September, am letzten Septemberwochenende in Faro. Und zwar von der COM Collaboration, dem Center of Osteopathic Medicine, also so wie COM, wie das Englische geschrieben ist. So ein italienischer Verbund oder ursprünglich aus Italienisch kommt. Wir hatten schon mal Francesco Ceritelli hier im Interview. So um den herum würde ich jetzt so behaupten, ist so diese Verbindung geschaffen worden, so eine Kollaboration und sind eher wissenschaftlich unterwegs, aber immer auch mit Praxisbezug und die machen in Faro im letzten Septemberwochenende diesen Jahres, also nicht mehr so lange hin, einen zweitägigen Kongress, der ganz gut aussieht. Da geht es um interdisziplinäre Herangehensweise bei Schmerzen und bei chronischem Schmerz und da überlege ich mir wirklich sehr gerne hinzukommen. Ich habe mir schon einen Plan gemacht, wie ich das machen würde. Flugzeug und dann direkt am Flughafen Roller ausleihen. Bisschen am Kongress abhängen, ein paar Interviews führen und dann natürlich gerne gucken, wo man um die Ecke da so ein bisschen das Strandleben noch genießen kann. Ende September.
Das wäre doch. Faro war ich auch schon mal. Faro gefällt mir nicht so sehr als Stadt, muss ich sagen.
Ja, nicht so die allergeilste, ne? Muss man sagen, ja. Ja.
Aber ich habe in Faro die beste gegrillte Makrele meines Lebens gegessen. Mhm. Da fließt mir heute noch das Wasser im Mund zusammen. Mhm. Das war wirklich ein
das richtig können die dort, ne?
Räudiger Laden so, ne? Auf so einem weißen Plastikstuhl gesessen, aber es war so lecker. Es war richtig gut. Ja, alright. Du bist immer international unterwegs. Irgendwann muss mir das auch mal vornehmen, internationalen Kongress mal zu besuchen. Das ist eigentlich ganz
ziemlich. Ja, ist eine Empfehlung auf jeden Fall. Hm. Ja. Und eine Geschichte noch. Oh. Auf deutschem Boden dieses Jahr im November, 12. bis 14. November 2025 in Berlin wieder der Osteopathie-Kongress, wo wir beide auch vor 2 Jahren, glaube ich, zusammen waren. Osteopathie-Schule Deutschland, da ist das Thema Pädiatrie. Immer wieder beliebtes Thema, was sich immer wieder eignet, alle paar Jahre da einen Kongress zu machen.
Viel Spaß.
Und genau, du wirst ja nicht hinfahren, vermute ich. Ich glaube, dieses Jahr passt es mir auch eher nicht. Aber ich glaube, das ist der größte Kongress zur Osteopathie in Europa oder vielleicht sogar weltweit. Also du erinnerst dich an Zeiten noch vor Corona, wo da halt wirklich hunderte Osteopathen und Osteopathinnen dazu kamen. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und da ist auch dafür gesorgt, dass es immer auch schön praktisch ist. Also da gibt es ja immer Workshops, die dann mehrere Stunden dauern. Mhm. Während ich denke, dieser Workshop in Faro, der wird eher so theoretisch sein. Das Programm ist noch nicht ganz online. Da muss man schon wirklich sehr wissenschaftsaffin sein, um da halt richtig drin aufzugehen. Bei den OSD-Kongressen, da ist es ja durchaus auch immer sehr, sehr praxisbezogen.
Das ist nice. Und auf dem Weg dahin kann man sich gut mal die Musikantenknochen-Playlist anhören, die Klaas und ich in mühevoller Kleinstarbeit immer für euch aktualisieren. Ich habe zwei Tracks vorbereitet, die ich draufpacke. Heute wird mal wieder in die Gitarre gegriffen. Und zwar hatte ich eine Patientin, die mir nochmal die Litanei an Schmerzmitteln runterbetete, die sie so regelmäßig einnimmt. Und da fiel mir passend dazu von den Deftones, eine der Veteranen aus meiner Jugend, der Track RX Queen ein. Und dann hatte ich eine Patientin, die mir von ihrem entzündeten Nerv an den Zähnen berichtet hatte, die, was dazu führte, dass sie Antibiotikum einnehmen musste und dass sie jetzt nächste Woche eine Wurzelbehandlung bekommt. Und das sind so Themen, auf die habe ich gar keinen Bock in meinem Leben bis jetzt. Toi, 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 bin ich drumherum gekommen. Aber auch da gibt's ein netten Track zu von der Band Superpunk, und zwar Neue Zähne für meinen Bruder und mich.
Nicht schlecht. Der erste Song von mir, da bin ich über die Shotgun-Technik draufgekommen, wenn die Symphyse explodiert und es sich wie ein Pistolenschuss anhört, den Song Bang Bang von Maggie Chung. Die meisten Leute kennen den Bang Bang, Nancy Sinatra hat den ja auch gesungen. Ich weiß nicht, ob sie die erste war, es wurde ja auch damals in den 70ern schon viel gecovert, aber richtig cool, schön auf Mandarin gesungen, war auch so ein Promo-Track beim ersten Fury Usyk, bei der Promo, bei dem ersten Kampf von den beiden, deswegen habe ich den immer sehr viel im Ohr. Zweitens, zuletzt hat es hier wirklich viel Sonne gegeben, auch in Norddeutschland, und es war wunderbar, wunderschönes Gefühl, total. Auf einmal ist das Leben doch irgendwie alles ziemlich easy. Und dem widmet sich ein brandneuer Song vom neuen Album von Doji Huji. Davon hast du auch schon mal mit draufgebracht. Ein französischer Rap-Produzent. Gerade ein neues Album mit einem, ich glaube, Miscellaneous, mit dem Rapper, den er sich dazu geholt hat, gibt's einen Song Sunshine Distributor. Richtig schöner, positiver Song. Richtig nett gewesen. Habe ich 10-mal hintereinander gehört auf dem Weg zur Arbeit und dann auf dem Weg von Arbeit zurück.
Was?
Sonnenuntergang bestimmt auch nochmal 5-mal oder so.
Okay, das werde ich mir reinzimmern. Und reinzimmern werde ich mir jetzt auch deinen Versuch, meine schwere Kette zu lösen, mein Lieber. Zum Abschluss dieser Folge bekommst du einen Ursprung und einen Ansatz und musst mir möglichst plausibel, eine Kette zwischen. Wir nehmen mal den Finger. Wir hatten letzte Mal die Hand. Wir nehmen mal einen Finger und wir hatten Schmerzen im Beckengürtel. Gib mir mal das Kreuzbein. Eine schöne weite Kette. Was passiert, Finger, wenn ich an dem Finger ziehe?
Okay, dann könnte man es kurz machen, ja.
Ja,
reicht?
Nee, ich will noch mehr. Okay.
Also, pass auf. Ich wiederhole mich, aber ich betone immer gerne, dass es, wenn es um so grobe Parästhesien oder so Schmerzen, die nicht so dermatombezogen sind oder nicht so lokal bezogen sind, mir immer um die vegetative Versorgung geht. Und die sympathische vegetative Versorgung der Finger. Ja, gerade wenn wir so Kribbeln haben, was halt irgendwie nicht so dermatombezogen ist und irgendwie auch Tests für Karpaltunnel und so weiter negativ sind, dann sage ich immer, schaut euch den CTÜ an, beziehungsweise vor allen Dingen die obere BWS und die oberen Rippen. Still hat auch mal davon gesprochen, die oberen Rippen bei allen Kopfschmerz- und Armschmerzprozessen sich anzugucken, also insbesondere 1 bis 4 der BWS, der Brustwirbelkörper, und auch die Rippen. Und da hätte ich so meine Verbindung schon mal bis zur Wirbelsäule, bis zur BWS. Dann müsste ich ein bisschen überlegen. Man könnte natürlich sagen, okay, dann geht das so Stück für Stück runter. Aber, Sympathikus, wenn wir da erstmal sind, wir haben ja den sympathischen Grenzstrang, der entlang der Wirbelsäule läuft. Und dann haben wir halt obere BWS. Dann geht es runter bis zum TLÜ. Und der TLÜ wiederum, ich wiederhole mich auch hier im Podcast und auch in der Praxis und auch mit den Studenten wiederhole ich mich immer gerne. Der TLÜ innerviert ja das kleine Becken, unter anderem auch sympathisch, ne? Also wenn ihr da Probleme habt im kleinen Becken, sei es männlicher oder weiblicher Art, schaut euch immer den TLÜ an. Und dadurch haben wir dann jetzt Stress unten in der Blase, sagen wir jetzt mal so. Ja, TLÜ spielt verrückt.
Sagen wir so.
Sagen wir so, ganz genau, das dürfen wir ja hier. Und dann sind wir bei dem Thema, wo wir heute waren. Blase, Blase macht Stress, Blase, Stressinkontinenz, setzt Symphyse und Sacrum unter Stress und dann haben wir von den Fingern ausgelöst einen Schmerz im Sacrum.
Ich sehe schon, wie nächste Woche alle Patientinnen und Patienten große Fragezeichen machen. Sie kommen mit Low Back Pain in die Praxen dieser deutschsprachigen Region, was laber ich, in die Praxen der Hörerinnen und Hörer mit Rückenschmerzen und kriegen nur die Finger eingerenkt und behandelt und dann gehen sie wieder nach Hause und
dann gehen sie wieder raus.
Klaas hat gesagt, wenn ich die Finger behandle, kriege ich den unteren Rückenschmerz. Denn schöne Kette, mein Lieber.
Finde ich auch, ja. Ich bin zufrieden.
In diesem Sinne.
Bis zur nächsten Episode im Knochenjob-Podcast. Vergesst nicht, uns auf Instagram zu folgen. Wir sind ganz knapp vor 2000 Followern, glaube ich. Knochenjob-Podcast. Und wir freuen uns immer wieder, wenn ihr uns bewertet auf Spotify, Apple oder wo immer ihr uns hört und uns dort auch folgt. Bis zur nächsten Episode. Wir bleiben euch gewogen.
Salut!